Ich sagte eingangs schon, der Gedenktag Maria Königin ist der Oktavtag ihres Hochfestes, des Hochfestes ihrer Himmelfahrt, das heißt ihrer Verherrlichung. Und Sie könnten sagen, mit ihrer Krönung heute wird das ganze Verherrlichungsereignis und Verherrlichungsgeschehen der Mutter Gottes durch ihren Sohn in einer gewissen Weise abgeschlossen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von einer Krönung der Mutter Gottes ist in der Heiligen Schrift so wenig die Rede wie von ihrer Himmelfahrt. Dass dieser Gedenktag durchaus seine biblische Begründung hat, liegt daran, dass auch er wie das Hochfest ihrer Himmelfahrt eben sich praktisch konsequent herleitet aus ihrem ganzen Leben. Ihr ganzes Leben, das Leben der Mutter Gottes, ist sozusagen ein einziges Spiegelbild, ein einziger Widerschein des Lebens ihres Sohnes. Ich habe ja heute vor einer Woche gesagt, die Mutter Gottes ist auch gestorben. Nicht deswegen, weil sie hätte sterben müssen, weil sie ja ohne Sünde war. Aber nur die Sünde den Tod zur Folge hat. Wo also die Ursache des Todes erst gar nicht da ist, kann die Folge auch nicht eintreten. Es gibt eine Privatoffenbarung, die eben völlig in diesem Licht auch uns erklärt, im Licht, dass ihr Leben Widerschein des Lebens ihres Sohnes war, dass ihr Sohn sie gefragt habe. Jesus hat sie gefragt, willst du sterben? Du musst es nicht. Und sie hat gesagt, ja, um ihm nichts vorauszuhaben, um so wie ihr ganzes Leben ein Widerschein seines Lebens war, eben auch ihr Tod eintreten muss. Sie auch diesen Tod sterben muss als Widerschein seines Todes. Sie will in allem ihm gleich sein, ihrem Sohn. Und das ist absolut perfekte Christus-Nachfolge. Und auch ihr Leiden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es wird uns nicht berichtet in der Passionsgeschichte, dass man der Mutter irgendein Leid zugefügt hätte, dass man sie verhöhnt oder verspottet hätte, sondern ihr Leid besteht im Mitleiden mit ihrem Sohn, der in so furchtbarer Weise misshandelt und gefoltert ans Kreuz gebracht und dort gestorben ist. Entsprechend der Verheißung bzw. der Prophetie des Simeon, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Und wir begehen ja in etwa gut 3 Wochen am 15. September den Gedenktag ihrer 7 Schmerzen. Es ist kein äußerlicher Schmerz, sondern es ist ein viel tieferer Schmerz, der ihre Seele total durchdringt und nichts anderes ist als eben auch dieser Widerschein der Passion ihres Sohnes. Das ist auch mehr als nur ein Mitleiden einer Mutter mit ihrem Kind, dem es eben schlecht geht, sage ich einmal, oder bei dem sie zusehen muss, wie sehr sie ihn misshandeln. Das geht weit darüber hinaus, dieses Mitleiden der Mutter mit ihrem Sohn. Eben in diesem, man kann es nur in diesem Bild des Simeon sagen, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Und das ist geschehen am Karfreitag und insbesondere unter dem Kreuz Christi, an dem er gestorben ist. Und das setzt sich jetzt fort, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Maria Königin, das ist sozusagen die Inthronisation der Mutter in der Herrlichkeit. Aber da müssen wir uns auch wieder hüten, das irgendwie so zu verklärt zu sehen, die Mutter Gottes dann also mit einer Krone und alles schön, Friede, Freude und alles verherrlicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das, denke ich, wäre falsch so zu sehen, so naheliegend das auch sein mag. Falsch deswegen, weil wir ja alle wissen, wie die Mutter Gottes erscheint. Die Mutter Gottes erscheint so oft in dieser Welt, gerade in den letzten Jahrzehnten. Sie erscheint unter Tränen, mit Schluchzen und Weinen, weint blutige Tränen. Da kann man nicht einfach sich die Mutter Gottes vorstellen, die jetzt da irgendwo dann im Himmel sitzt und also happy ist, auf welche Weise auch immer wir uns das vorstellen wollen. Das genaue Gegenteil ist wohl der Fall, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sie hat Angst, sie bangt um ihre Kinder, gerade in unserer Zeit, dass sie das ewige Leben nicht verfehlen. Sie ist eingesetzt als Mutter der Kirche unter dem Kreuz. Frau, sieh da deinen Sohn. Sieh da deine Mutter. Der Sohn, der Lieblingsjünger Johannes, repräsentiert sozusagen das Glied der Kirche, das sie selbst in Person als Ganze repräsentiert, als Mutter der Kirche. Und sie ist die Frau, das heißt die neue Eva, der Erlösungsakt des neuen Adam Jesus Christus in seiner Passion und im Kreuz und in der Auferstehung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Dieser Erlösungsakt bedarf ja auch eines Fruchtbarwerdens. Und genau dazu ist die Mutter Gottes, wie ich immer wieder sage, als Miterlöserin bestimmt. Miterlöserin heißt nicht, dass das Erlösungswerk Jesu Christi verbesserungswürdig sei, dass das nachgebessert werden muss oder dass er uns nur teilweise erlöst habe und die Mutter Gottes muss jetzt sozusagen also noch den letzten Rest dann dazu beisteuern. Nein, sie ist bereits selbst Teilhaberin an dieser 100-prozentigen Vollerlösung durch ihren Sohn, weil sie die Vorauserlöste ist, die Präservatrix, die Immaculata, die ohne den Makel der Erbschuld Empfangene. Damit ist sie bereits als die Präservatrix selbst aus der Herzwunde des neuen Adam geboren, die neue Eva. Es hat eine ungeheure Tiefe. Es hat eine ungeheure Tiefe. Wenn man sieht, wie billig man die Mutter Gottes oft gemacht hat. Gewiss wohlmeinend, ja, siehste. Aber billig im Sinne, dass sie dass man überhaupt nicht erkannt hat, diese ungeheure Tiefe, die dahinter steckt. Und so macht sie fruchtbar als neue Eva, als Miterlöserin, was er als neuer Adam erlöst hat. Sie ist jetzt dafür zuständig, dass das Erlösungswerk ihres Sohnes auch fruchtbar werden kann. Und das tut sie ja gerade auch, indem sie immer und immer und immer wieder erscheint und rät: Medjugorje, wenn ich nur mal diesen ganz besonderen und schon sehr langjährigen Wallfahrtsort hier in Europa ausdrücklich nennen darf, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wirkt sie da alles? Was führt sie alles zusammen? Die Länder, die Nationen, die Völker an so einem Wallfahrtsort, von dem sogar Kardinäle und Bischöfe sagen, das ist der Beistuhl Europas, Medjugorje. Und nach meiner Überzeugung, oder so wie ich Medjugorje schon einige Male erfahren habe und immer wieder erfahren habe, wenn ich da einmal dort war, muss ich sagen, ja, das stimmt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, die Deutschen belagern keine Beistühle in Medjugorje. Ne? Das muss ich, glaube ich, auch mal in Parenthese so sagen. Die Deutschen sind besonders taub gegenüber dem Ansinnen der Mutter Gottes. Sie sehen also, dass also gerade ihre Krönung, ihre Einsetzung als Königin, dass das eine ganz wichtige Funktion hat, eine wichtige heilsgeschichtliche Funktion, nämlich das fruchtbar werden lassen und die mütterliche Sorge, dass das Erlösungswerk des neuen Adam durch sie als neue Eva, die Frau, bringt die Frucht hervor, ne? Auch biologisch. Der Mann zeugt, die Frau empfängt und gebiert. Das sind alles keine Zufälle, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ja, in der Tat, sie ist wie ihr Sohn auch erhoben über alle Mächte, Throne und Gewalten. Es gibt nichts, was ihr nicht unterworfen wäre, ausgenommen ihr Sohn und die beiden anderen göttlichen Personen, der Vater und der Heilige Geist. Als Königin ist sie, mal wieder ganz abgesehen von Herrlichkeit und Glanz und Gloria und Geglitzer, diejenige, die das Sagen hat. Sie ist die Herrin über alle Mächte und Gewalten und erst recht über die Menschen. Dazu bestellt von dem Erlöser selbst. Ihr zu gehorchen bedeutet, dem Erlöser zu gehorchen, der sie dazu bestellt hat, Sorge zu tragen, in der Weise, dass sie auch uns sagt, was drängend anliegt. Und das ist immer Bekehrung im allerweitesten Sinn, damit wir nicht verloren gehen. Das ist ihre Sorge. Das ist ihr großer Kummer. Auch und gerade heute 2022, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Welt ist dunkel und die Herzen sind voll mit allem Möglichen, bloß nicht mit Himmlischem und Göttlichem. Und das ist das, was sie so sehr bekümmert. Die Mutter Gottes weist immer wieder auf die Notwendigkeiten, auf den großen geistlichen Nutzen, auf die große geistliche Kraft und Macht des Rosenkranzes hin. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn die Katholiken nur die Katholiken, sie wirklich als Königin anerkennen würden, würden sagen, sie ist meine Königin, das heißt, sie hat das Sagen über mich. Und wenn sie etwas sagt, dann folge ich ihr als Herrin meiner Königin, als Kind meiner Mutter. Wie wichtig ist das und wie sehr mag sie sich über jeden Einzelnen freuen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der täglich wenigstens einen Rosenkranz betet. In Medjugorje spricht sie von 3 Rosenkränzen täglich, wohlgemerkt. Und sagt auch ganz klar, das Gebot der Stunde, das Gebot der gegenwärtigen Heilszeit oder um nicht zu sagen Unheilszeit ist beten, 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 beten. Bekehrung zu ihrem Sohn. Betet meinen Sohn an. So sagt sie es ganz deutlich in Medjugorje. Wenn ich aber Medjugorje mit der Handbewegung wegschnicke, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aus welchen Gründen auch immer, dann gehen mir natürlich auch solche Dinge verloren oder ich werde sie nicht hören, wie betet meinen Sohn an und 3 Rosenkränze und so weiter und so weiter. Deswegen ist es mir so wichtig als Pfarrer, dass der Rosenkranz hier gebetet wird. Gerade auch in der Gemeinde gebetet wird. Es gibt ja so viel Leute, die dann auch so fromm meinend so, man kann nach der Horn beten. Das haben Sie alle schon gehört. Ja, man kann auch zu Hause beten, das ist richtig. Aber ob ich privat bete oder ob ich in der Gemeinschaft, wenn wir hier beten, beten wir als Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und nicht privat. Und das muss auch jeder so sehen, dass er nicht hier privat Rosenkranz und jeder für sich da irgendwo dann betet und bei sich ist, sondern dass wir dann auch einstimmig als eine Gemeinde, als Vertreter der einen Kirche Jesu Christi dann auch wie im Chor dann beten. Das hat eine erheblich größere Durchschlagskraft, als wenn wir es nur privat machen. Um da auch einmal einen wesentlichen Unterschied zu nennen zwischen privat und in der Gemeinschaft, weil dann die Gemeinschaft immer Kirche ist. Warum sagt denn der Herr, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen? Was heißt denn das? Das heißt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, ist Kirche da. Mein mystischer Leib, dessen Haupt ich bin. Liebe Brüder und Schwestern, Herren, das ist ja deswegen auch so ein bisschen, das haben Sie bestimmt schon festgestellt, mein Anliegen auch gerade im Hinblick, was also die vorkonziliare Kirche betraf, wo das kirchliche Bewusstsein, das Bewusstsein dass der Zusammengehörigkeit, dass man einen einzigen Leib bildet mit vielen verschiedenartigen Gliedern, dass das da überhaupt nicht ausgeprägt ist, sondern dass da jeder sozusagen für sich da irgendwas von hin und seine Privatfrömmigkeit gepflegt hat. Pflegen Sie Ihre Privatfrömmigkeit, aber das darf nie das Beten als Kirche und in der Kirche, das heißt in der Gemeinschaft einfach hin ersetzen, denn das tut es nicht. Wir müssen, und deswegen dann auch immer diese diesbezügliche Kritik meinerseits, weil ich daran arbeite, dass das kirchliche Gemeinschaftsgefühl, dass das gefördert wird, um eben auch dieses Bewusstsein zu fördern, das so wichtig ist, und eben auch als das Handeln als Kirche eine erheblich größere Kraft hat, als wenn wir nur privat, jeder für sich da, seine Privatheiligkeit da pflegte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich denke, Sie verstehen das richtig. Das klingt sehr kritisch, ist es auch, aber ich sage das deswegen mit Nachdruck, weil es mir da um ein großes, wichtiges Anliegen geht, um das es recht verstanden, wie ich meine, doch uns allen gehen möchte. Mutter Gottes, die Königin des Himmels und der Erde, Königin über Mächte und Gewalten, sie ist die Herrin schlechthin, zuständig für das Fruchtbarwerden des Erlösungswerkes ihres Sohnes. Deswegen nicht nur sie lieb verehren, kindlich verehren, wichtig, ich sage, zerrede das gar nicht, aber auch hinhören auf das, was sie uns als unsere Herrin, Königin und Mutter zu sagen hat. Denn die Mutter hat doch ihren Kindern was zu sagen und die Kinder haben doch auf ihre Mutter zu hören, oder ist es anders? Na also denn, machen wir das. Üben wir uns weiter im Rosenkranz. Sie, die Sie hier tagtäglich Rosenkranz beten und auch wir gemeinsam beten, tun mit Sicherheit der Mutter Gottes einen Riesengefallen und spenden ihr damit in ihrer Not um die Rettung ihrer Kinder einen bestimmt großen Trost. Amen.